Radio Prag, Nachrichten.
Die Gewerkschaften im Gesundheitswesen stellen ihrem Minister und der Regierung ein Ultimatum: entweder mehr Lohn oder Rücktritt. Anklage in der Schweiz: mehrere Manager sollen einen tschechischen Energiekonzern ausgehöhlt haben. Laut einer Umfrage halten über 80% der Tschechen ihre Parteien für korrupt. Die Gewerkschaften im Gesundheitswesen haben am Montag ein Ultimatum an Gesundheitsminister Leo Heger und die gesamte Regierung gestellt. Sie bestehen darauf, dass die Regierung ihr Versprechen vom Frühjahr einhält und die Einkünfte von Ärzten und Pflegepersonal im nächsten Jahr um 10% erhöht. Wenn dieses Versprechen nicht gehalten wird, dann sehen die Gewerkschaften Minister Heger und das Kabinett als unlegitimen Verhandlungspartner an und werden ihren Rücktritt fordern, sagten Vertreter des Krisenstabs der Gewerkschaften am Montag vor Journalisten. Bereits am Freitag hatten die Gewerkschaften Leo Heger eine Frist gesetzt, um sich zu äußern. Die Frist läuft in der Nacht vom 4. auf den 5. November aus. Heger verwies darauf, schon früher versichert zu haben, dass er von seinem Versprechen nicht abweichen werde. Die Gewerkschaften aber wollen Sicherheiten. Wenn Minister Heger bis zum 5. November nicht eindeutig auf ihre Forderungen reagieren werde, dann werde man eine größere Protestaktion starten, sagte der Vorsitzende des Ärzteverbandes Martin Engel. Auf höhere Löhne im Gesundheitswesen hatten sich der Ressortchef und die Gewerkschaften im Frühjahr nach einer Protestaktion der Ärzte geeinigt. Ein tschechisches Energieunternehmen steht im Mittelpunkt eines internationalen Falls von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität. Dabei sollen mehrere hundert Millionen Euro veruntreut worden sein. Gegen 7 mutmaßliche Drahtzieher hat die Schweizer Bundesanwaltschaft Anklage erhoben, wie die Behörde in Bern am Montag mitteilte. Mutmaßlich sind es 6 Tschechen und ein Belgier, meldete dazu die Nachrichtenagentur CTK. Führungskräfte der ungenannten Firma und Dritte werden beschuldigt, über ein komplexes Konstrukt Vermögenswerte des Energieunternehmens zum eigenen Vorteil in die Schweiz transferiert zu haben. Im Zuge der Ermittlungen konnten Vermögenswerte im Gegenwert von umgerechnet 489 Millionen Euro sichergestellt werden. Nach übereinstimmenden Berichten tschechischer Medien sollen die dubiosen Geschäftsvorgänge im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bergbaufirma MOS Ende der 1990er Jahre stehen. Gelder, die für die Rekultivierung von Bergbauflächen vorgehalten wurden, seien im Ausland verschwunden, hieß es. Mehr als 4/5 der tschechischen Bevölkerung ist der Meinung, dass die politischen Parteien im Land korrupt seien und sie sich für die Meinungen der Leute nur in der Zeit des Wahlkampfes interessieren. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. 3/4 der Befragten sind zudem der Ansicht, dass sich die politischen Parteien zwar nach außen hin gegenseitig kritisieren, in Wirklichkeit aber alle gleich seien. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor der Meinung sei, dass Parteien notwendig seien, um die Interessen verschiedener Gruppen und Bevölkerungsschichten zu vertreten, glaubt mehr als die Hälfte der Bürger, dass keine der existenten Parteien ihre Interessen so richtig vertrete, gaben die Autoren der Umfrage bekannt. Im vorliegenden Entwurf der Europäischen Kommission zum Entwicklungsplan der europäischen Verkehrsnetze für die Jahre 2014 bis 2020 ist die tschechische Autobahn D3 nicht enthalten. Die Autobahn, die Prag mit Budweis und Österreich verbinden soll, gehört nach Meinung der Kommission somit nicht zu den Verkehrsbauten von hoher Priorität. Tschechien muss den Bau der Straßenachse daher allein finanzieren, sagte der Hauptmann des Südböhmischen Kreises Martin Kuba am Montag in Budweis vor Journalisten. Das aber wird sehr problematisch und schwierig werden, ergänzte Kuba. Eine bessere Mülltrennung und somit eine verringerte Verschmutzung der Umwelt ist das Ziel eines Gemeinschaftsprojektes von böhmischen und sächsischen Kommunen im Dreiländereck zwischen Liberec und Görlitz. Das dreijährige Projekt soll vor allem Kindergartenkinder und Erstklässler, aber auch die breite Öffentlichkeit ansprechen. Neben verschiedenen Aktionen, die dabei veranstaltet werden, wird von Experten auch eine Studie zur Verbesserung der Abfallbeseitigung für 10 ausgewählte Städte und Gemeinden im Kreis Liberec erarbeitet. Die Auswahl der Orte sei zwar noch nicht getroffen worden, mit Sicherheit aber werde die Stufe nicht nur in der Schublade verschwinden, sagte Martin Lochowski von der Firma Ecocom am Montag. Für das Projekt stehen rund 600.000 Euro zur Verfügung, ein Großteil davon wird von der EU finanziert. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, nur in Böhmen vereinzelt auch heiter. Örtlich Nieselregen, in Mähren auch etwas stärkere Regenfälle. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Hier unsere heutigen Themen. Hinter Gittern. Die Zustände in den tschechischen Gefängnissen sind teils unerträglich. Die zentrale Gefängnisverwaltung befürchtet deswegen weitere Versuche von Aufständen. Auf der Leinwand. In Jihlava startet das wichtigste tschechische Dokumentarfilmfestival. Beim 15. Jahrgang werden über 200 Filme gezeigt. Und verfolgt. Die Schicksale von Gläubigen im Nationalsozialismus und im Kommunismus standen im Mittelpunkt einer Konferenz der Ackermann-Gemeinde. Soweit die Themen in unserem Tagesecho. In unserem Schauplatz gehen wir dann auf die beiden Parteitage vom Wochenende ein. Sowohl die ODS von Premier Nečas als auch Top 09 von Außenminister Schwarzenberg waren zusammengekommen. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Wegen der Überfüllung der Haftanstalten könnte es in nächster Zeit in Tschechien zu weiteren Versuchen von Gefängnisaufständen kommen. Dies befürchtet der Leiter der zentralen tschechischen Gefängnisverwaltung Jiří Trägler. Laut aktuellen Zahlen sind die 36 tschechischen Gefängnisse im Schnitt zu 113% gefüllt. Markéta Kachlíková fasst die Lage zusammen.
In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass in 5 tschechischen Gefängnissen ein Aufstand vereitelt werden konnte. Justizminister Pospíšil hatte die schlechten Bedingungen in der tschechischen Gefängnissen verantwortlich gemacht. Laut Zahlen vom Oktober sind die 36 tschechischen Gefängnisse im Schnitt zu 113% gefüllt. Bei 2 Haftanstalten erreicht die Überfüllung sogar 130%. Insgesamt sind dort 23.000 Gefangene inhaftiert. Der Leiter der zentralen tschechischen Gefängnisverwaltung, Jiří Trängler,
es gibt Dokumente aus der Zeit vor 2 oder 3 Jahren, die die Zahl von 22.750 Inhaftierten als eine absolute Obergrenze anführen. Wir haben diese Grenze bereits überschritten und das System funktioniert und muss auch weiter funktionieren. Ich möchte aber noch eine Zahl nennen. Es gibt noch etwa 5.500 weitere Menschen, die verurteilt wurden, aber aus verschiedenen Gründen den Strafvollzug noch nicht angetreten haben. Sollten sie rein theoretisch die Strafe antreten, würde die Zahl der Inhaftierten auf über 30.000 steigen. Das ließe sich dann nicht mehr bewältigen.
Wegen der Überfüllung der Haftanstalten und den schlechten Bedingungen dort haben Häftlinge sogar bereits Strafanzeigen gestellt. Ein ehemaliger Häftling verlangt zum Beispiel vom Justizministerium 500.000 Kronen Entschädigung dafür, dass ihm nicht genug Quadratmeter Lebensraum in der Zelle zur Verfügung gestanden haben. Dem Gesetz zufolge fallen einem Inhaftierten 4 Quadratmeter in der Zelle zu. Im Notfall sind dennoch Ausnahmen zugelassen. Der Sprecher der zentralen Gefängnisverwaltung Petr Káčer:
Wir mussten bisher nicht unter 3,5 Quadratmeter pro Person gehen. Dennoch, statt die Fläche zu erweitern, wie es in den westlichen Ländern üblich ist, geht bei uns der Trend in die umgekehrte Richtung.
Denn die Häftlingszahlen sind hoch, aber vor allem die Finanzmittel der zentralen Gefängnisverwaltung sind gesunken. Die Gefängnisverwaltung steht jedoch am Ende aller Institutionen, die die Lage ändern müssten, betont ihr Leiter Jiří Trängler.
Es ist natürlich eine Frage der Strafrechtspolitik, der Finanzierung des ganzen Justizressorts bzw. der Gefängnisse. Im Vergleich zum Jahr 2005 arbeitet in der Gefängnisverwaltung die gleiche Anzahl an Menschen. Das Budget ist praktisch auch das gleiche, aber die Zahl der Inhaftierten liegt um 4.000 Personen höher. Das Problem wächst und sollte es nicht zu einer deutlichen Stärkung der Finanzen und des Personals kommen, fürchte ich eine Eskalation dieses Problems.
Wie der Leiter der zentralen tschechischen Gefängnisverwaltung in einer Talkshow des tschechischen Fernsehens am Sonntag sagte, seien 10 bis 20 Milliarden Kronen nötig, um in die Gefängnisse zu investieren und veraltete Gefängnisanlagen zu modernisieren.
Já bych se spíš přikláněl k řešení systémovému, k řešení, které by zajistilo plynulé.
Ich würde eine systematische Lösung bevorzugen, die eine kontinuierliche Finanzierung der Gefängnisse sichert, so dass mindestens 1 Milliarde bzw. 1,5 Milliarden pro Jahr an Investitionen zur Verfügung stehen.
Na investice byla rok co rok k dispozici.
Am Mittwoch wird sich das tschechische Abgeordnetenhaus mit dem vereitelten Aufstand in den Gefängnissen sowie mit der Finanzierung der Haftanstalten befassen.
Soweit der Bericht von Markéta Kachlíková. Zwar nicht im Gefängnis, aber ansonsten können volle Räume sogar erwünscht sein. So zum Beispiel beim Dokumentarfilmfestival in Jihlava. Ab Dienstag können in der rund 50.000 Einwohner zählenden Kreisstadt 6 Tage lang die Werke nationaler und internationaler Filmschaffender angeschaut werden. Bereits zum 15. Mal läuft das größte und bekannteste Dokumentarfilmfestival hierzulande, das einmal aus der verrückten Idee einiger Gymnasiasten entstanden ist. Zum Jubiläum werden die Filmvorführungen von einem breiten Rahmenprogramm begleitet. Es finden Autorenlesungen, Theatervorführungen und Aktionen von Künstlern statt. Marco Zimmermann sprach mit Sonja Mikulova, der Pressesprecherin des Festivals.
Frau Mikulova, eine lange Zeit der Vorbereitung geht jetzt zu Ende. Am Dienstag fängt das internationale Dokumentarfilmfestival in Jihlava an. Vielleicht können Sie für unsere Hörer ein paar Worte sagen dazu, welchen Umfang das Festival haben wird und welche Filme gezeigt werden, welche Art von Filme.
Dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Es ist der 15. Jahrestag. Und wir werden eine Rekordnummer von den Filmen zeigen, über 220 Filme, die sowohl kurz als auch lang sind. Sie kommen aus insgesamt 41 Ländern ganzer Welt. Und mehr als 20 werden wir in internationale Premiere zeigen. Wir spezialisieren uns auf die Autoren-Dokumentarfilme. Also es sind nicht so ganz normale ethnografische oder Instruktionsfilme. Das sind wirklich Filme, die eine Idee haben und sind interessant, sowohl wegen dem Inhalt als auch wegen der Form.
Werden alle Filme am Stück gezeigt oder gibt es Panels?
Genau, es gibt mehrere Sektionen. Es gibt 4 Wettbewerbssektionen und mehrere Untersektionen. Sowohl inhaltlich als auch werden Workshops und Masterclasses organisiert. Die Wettbewerbssektionen, die orientieren sich geografisch. Also es wird der beste Weltdokumentarfilm gewählt, der beste Dokumentarfilm aus Mittel- und Osteuropa, der beste tschechische Dokumentarfilm und der beste Experimentarfilm und wieder aus der ganzen Welt.
Was sind die diesjährigen Highlights? Gibt es einen Stargast?
Es gibt mehrere Stargäste, also leider kommt nicht der italienische Meister, der neorealistischen Dokumentarfilm Vittorio De Sette, der dieses Jahr den Preis für den Beitrag der Weltkinematografie bekommt. Aber es kommt, und das ist unsere große Freude, dass der spanische Direktor Basilio Martín Patino, der in den 70er Jahren eine ganz berühmte Trilogie über das Regime von General Franco gedreht hat.
Gibt es denn bei dem Festival auch etwas mit deutschem Bezug? Also gibt es deutschsprachige Filme oder Filme, die über ein Thema mit deutschsprachigem Bezug gehen?
Ja, natürlich. Es gibt Filme aus Deutschland, Österreich, aber auch aus der Schweiz. Dieses Jahr gibt es einen Workshop, der Vertreibung der Sudetendeutschen gewidmet ist. Also die authentische Berichten aus den Jahren 45 und 47, wie es damals gesehen wurde. Aber es gibt auch eine Retrospektive von einem weniger bekannten österreichischen Regisseur, der in Brno geboren ist, Albrecht Viktor Blum. Es kommt aus Österreich auch Peter Kubelka, ein sehr bekannter Filmemacher. Es wird alles in dem Originalton gelassen mit englischen Untertiteln oder englischer Simultanübersetzung.
Sonja Mikulova, Pressesprecherin des Internationalen Dokumentarfilmfestivals, im Interview. Das Gespräch führte Marco Zimmermann. Historische Themen wurden bereits als ein Teil des Filmfestivals angesprochen. Um Geschichte, aber vor allem um Schicksale geht es auch in unserem folgenden Beitrag. Während der nationalsozialistischen und auch der kommunistischen Zeit gab es in den böhmischen Ländern sowie in Deutschland viele Christen, die ihre mutige Haltung häufig mit dem Leben bezahlen mussten. Der Öffentlichkeit sind ihre Namen meistens unbekannt. Das Schicksal jener Gläubigen, die Opfer dieser Diktaturen geworden sind, war das Thema eines Symposiums, das am Wochenende im niederbayerischen Rohr stattfand. Martina Schneibergova hat am Symposium teilgenommen.
Kirchenhistoriker, Priester, Ordensschwestern, aber auch einige Politiker aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei waren unter den Referenten und Teilnehmern einer Debatte des Symposiums, das unter dem Titel »Glaubenszeugen in totalitärer Zeit« vom Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde veranstaltet wurde. Die über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens erfuhren mehr über Persönlichkeiten, die selbst in Kreisen der Kirche eher wenig bekannt sind. Der Theologe Manfred Probst stellte beispielsweise Pater Richard Henkes vor, der wegen seiner Predigten ins KZ Dachau eingeliefert wurde. Henkes, der als Pfarrer auch in Strahovice im Hulschiner Ländchen tätig war, meldete sich im KZ Dachau freiwillig zum Dienst an den typhuskranken Tschechen. Professor Probst besuchte bei seinen Forschungen über Henkes mehrmals Tschechien.
Ich habe bei diesen Reisen aber sehr schnell Kontakt gefunden, zum Beispiel mit dem Pfarrer von Strahovice, der auch gut Deutsch sprach und der mir auch sehr geholfen hat. Und so konnte ich dort unter anderem Dokumente noch sammeln. Ich habe auf einem Speicher zwei Originalbriefe aus dem KZ gefunden, die wir noch nicht vorher hatten. Auch das also wieder eine Bestätigung der Beziehungen nach Tschechien hin.
Manfred Probst hält es für sehr positiv, dass Pater Henkes auch nach seinem Tod noch für neue Beziehungen gesorgt habe.
Nämlich zwischen seiner Pfarrei, heute Strahovice, und seinem Geburtsort, wo man natürlich auch stolz ist auf diesen Märtyrer, Ruppach-Goldhausen. Schon zur Eröffnung des Seligsprechungsprozesses kam ein großer Bus von Strahovice und hat an der Feier teilgenommen. Daraus haben sich erst gute Bekanntschaften entwickelt und dabei haben sich die Freundschaften so vertieft, dass inzwischen ein offizielles Freundschaftsabkommen sowohl zwischen den Kirchengemeinden als auch den Zivilgemeinden, das halte ich für sehr wichtig, dass beide Gemeindearten geschlossen wurde.
Inzwischen wurde auch eine Broschüre über Richard Henkes ins Tschechische übersetzt. Ein Buch, in dem das Schicksal der Glaubenszeugen aus den böhmischen Ländern geschildert wird, bereitet auch die Tschechische Christliche Akademie vor. Einige der kaum bekannten Persönlichkeiten, die als Christen Opfer der beiden Diktaturen geworden sind, stellen wir Ihnen demnächst in einem Kapitel aus der tschechischen Geschichte vor.
Und mit dem Beitrag von Martina Schneibergova geht unser Tagesecho zu Ende. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Im Tschechischen gibt es ein Sprichwort, das besagt, wenn zwei das Gleiche tun, muss dabei nicht immer das Gleiche herauskommen. Auf diese Formel ließen sich verkürzt auch die Parteitage der beiden bürgerlichen Regierungsparteien bringen, der rechtsliberalen Bürgerdemokraten und der liberal-konservativen Partei Top 09, die am vergangenen Wochenende stattfanden. Mehr dazu im folgenden Schauplatz von Robert Schuster.
Schauplatz. Nichts dokumentiert das Konkurrenzverhältnis zweier Regierungsparteien besser, als wenn sie am gleichen Tag ihren Parteitag abhalten. So geschehen vergangenes Wochenende, als zeitgleich sowohl der Parteitag der stärksten Regierungspartei, der rechtsliberalen demokratischen Bürgerpartei ODS, und der Nummer 2 im Kabinett, der liberal-konservativen Partei Top 09, stattfand. Beide Parteien lieferten sich vergangenes Wochenende ein zähes Ringen um die beste Schlagzeile und die größte Aufmerksamkeit. Im gegenseitigen Verhältnis war man zwar um maximale Korrektheit bemüht, indem die beiden Vorsitzenden, Premier Peter Netschers für die ODS und Außenminister Karel Schwarzenberg für Top 09, sich gegenseitig per Videobotschaft nur das Beste gewünscht haben. aber im Vorfeld hatte es viele Sticheleien gegeben. Eine der eher harmloseren war das Buhlen um die Gunst von Präsident Václav Klaus, der oft zu solchen Parteitagen kommt, um dort ein Grußwort zu sprechen. Beide Parteien hatten ihn eingeladen, doch er sagte sowohl der einen wie auch der anderen ab. Und das, obwohl er einmal jahrelanger Chef der ODS war. Klaus schickte lediglich eine Grußadresse, die von beiden Parteichefs vorgelesen wurde. Zu den deftigeren Attacken gehörte zum Beispiel jene des Prager ODS-Parteichefs Boris Szczesny, der einige innerparteiliche Kritiker von Premier Nečas als sogenannte fünfte Kolonne von Top 09 bezeichnete. Ins gleiche Horn blies auch die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Miroslava Němcová, die gleichzeitig auch stellvertretende Parteichefin der ODS ist.
Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalition sind offensichtlich. Und wenn ich zwei Beispiele nennen soll, die mich in letzter Zeit sehr gestört haben, dann sind es die illoyale Verhaltensweise von Finanzminister Miroslav Kalousek gegenüber seinem Regierungschef und dann die Attacken gegenüber einigen Mitgliedern der ODS, so etwa gegenüber einigen Europaabgeordneten. Das kann uns nicht egal sein. Auf diese Weise lässt sich eine Zusammenarbeit in der Koalition künftig nur sehr schwer vorstellen.
Vielleicht aber dienten diese Manöver im Vorfeld des Parteitags dem Ziel, von Regierungschef Petr Nečas den Druck zu nehmen, dem er in seiner ODS verstärkt ausgesetzt ist. So wird ihm vorgeworfen, allzu oft seinen beiden Koalitionspartnern nachzugeben. Das ist auf dem Parteitag tatsächlich gelungen, wie der Kommentator des tschechischen Rundfunks Petr Nováček befindet.
Als Petr Nečas die Parteiführung übernahm, konnte ihm das nur unter der Bedingung gelingen, dass er sich gegen den Einfluss der großen Parten mit einigen kleineren verbündet. Anders wäre das in der Partei gar nicht möglich gewesen. Seine Position innerhalb der Partei ist schon rein deshalb gefestigt, weil es keine Alternative zu ihm gibt. Und ein Sturz von Nečas wäre für die Partei eine Katastrophe.
Während die Bürgerdemokraten vergangenes Wochenende nicht über die Parteiführung abstimmten, sondern lediglich über Sachfragen und den weiteren Kurs in der Regierung diskutierten, hat Top 09 über einen neuen Vorstand abgestimmt und dabei den bisherigen im Amt bestätigt. Für die breitere Öffentlichkeit waren dann insbesondere zwei Themen gedacht. Der ODS-Vorsitzende, Premier Petr Nečas, ritt scharfe Attacken gegen die Eurozone. Die Einführung des Euro in Tschechien zum jetzigen Zeitpunkt würde nichts anderes bedeuten, als dass das Land für fremde Schulden aufkommen müsste, so Nečas. Zudem gab er bekannt, dass es im Falle eines Euro-Beitritts Tschechiens eine Volksabstimmung geben wird. Die bürgerliche Konkurrenz von Top 09 hatte dem ebenfalls etwas entgegenzusetzen. Bereits am Samstag verkündete ihr Chef, Außenminister Karel Schwarzenberg, seine Kandidatur für das Präsidentenamt. Und zwar auch dann, sollte es im Jahr 2013 keine Direktwahl geben. Das hatte Schwarzenberg bislang stets ausgeschlossen. Somit ist er der erste offizielle Bewerber für die Nachfolge des jetzigen Staatsoberhaupts Václav Klaus. Zu seinen Erfolgsaussichten meint Petr Nováček:
Es gab Zeiten, da hätte ich auf Anhieb gesagt, dass Schwarzenberg Favorit der Präsidentenwahl ist. Aber das lässt sich heute nicht mehr behaupten. Die große Zeit Schwarzenbergs war vor 2 Jahren. Damals hätte ich ohne lange nachzudenken gesagt, dass er Favorit ist. In den nun veröffentlichten Umfragen aber liegt seine Unterstützung lediglich bei 14-15%. Natürlich sind das nur Umfragen und es hängt auch davon ab, wer noch kandidieren wird. Er muss nämlich noch in den anderen politischen Lagern um Unterstützung suchen und das ist nicht einfach, weil man schon jetzt weiß, dass sowohl die ODS als auch die Sozialdemokraten ihren eigenen Kandidaten ins Rennen schicken werden.
Es ist allerdings fraglich, ob es überhaupt zu einer Direktwahl kommt. Denn diese Frage ist verknüpft mit den Kompetenzen des künftigen, direkt gewählten Staatsoberhaupts und damit schwindet die Wahrscheinlichkeit auf eine Einigung zwischen Regierung und Opposition. Während das Regierungslager die gegenwärtigen Vollmachten beibehalten will, pochen die Sozialdemokraten auf Änderungen, welche im Endeffekt das direkt gewählte Staatsoberhaupt stärker einschränken würden. Zum Beispiel bei der Erteilung von Amnestien. Wie ist es also zu erklären, dass der Außenminister bereits jetzt, 1,5 Jahre vor den nächsten Präsidentenwahlen, auf den Schild gehoben wurde? In den Medien wurde in letzter Zeit spekuliert, dass man auf diese Weise erreichen will, dass sich die wachsende Kritik von Amtsinhaber Václav Klaus an Schwarzenberg in Grenzen hält. Ist das plausibel? Dazu noch einmal Petr Nováček vom Tschechischen Rundfunk.
Ich denke, dass das gut möglich ist, denn die öffentlich gegeneinander gerichteten Äußerungen zwischen Präsident Klaus und Karl Schwarzenberg sind in letzter Zeit immer häufiger und rücksichtsloser geworden. Die persönlichen Beziehungen zwischen beiden sind nicht ideal und auch politisch kommen sie sich wegen der Europapolitik immer stärker in die Quere. Es ist anzunehmen, dass Schwarzenberg als offizieller Präsidentschaftskandidat seiner Partei doch eine andere Stellung haben wird.
Die Rückbetrachtung auf die Parteitage von ODS und Top 09 hatte Robert Schuster gestaltet. Und das war's auch schon wieder mit dem publizistischen Teil unserer Sendung. Bis zur nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unserer Webseite noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Ein Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und na slyšenou.